NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. März 1530. Kaiser Karl V. übergibt die Insel Malta an den Johanniterorden.
Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rundfahrt hier auf Malta. 80 Kilometer südlich von Sizilien, kleiner als Bremen, aber mit dem größten Hafen am Mittelmeer und mit einer atemberaubenden Geschichte. Der Apostel Paulus ist hier gelandet. Phönizier, Karthager, Römer und Byzantiner waren hier. Die glanzvollste Zeit aber erlebte Malta unter den Kreuzrittern des Johanniterordens. Sie werden sehen, wo man geht und steht, trifft man auf ihre Spuren.
1530. Heute vor 480 Jahren unterschrieb Kaiser Karl V. in Bologna die Urkunde, durch die der Orden der Johanniter Lehnsherr der Mittelmeerinsel wurde.
Damit sie in Frieden die Pflichten der Religion ausüben können, haben wir aus freiem Willen entschieden, dem Orden wegen der besonderen Zuneigung, die wir ihm entgegenbringen, eine ständige Heimstatt zu geben, damit er nicht länger gezwungen ist, durch die Welt zu ziehen.
Das klang freundlich, dahinter aber steckte taktisches Kalkül. Kaiser Karl V. in Spanien brauchte nämlich einen Sperrriegel gegen die muslimischen Türken und ein Bollwerk gegen die Piraten. Die kampferprobte Kreuzrittertruppe der Johanniter sollte die strategisch so wichtige Mittelmeerinsel Malta sichern. Deswegen das nette Geschenk.
Wir gewähren und verleihen dem Großmeister des Ordens huldvoll die Macht über die Befestigungen und Inseln, Gewalt über Leben und Tod, Eigentumsrechte, und wir verfügen, dass alle, die auf den genannten Inseln leben, den Großmeister als ihren wahren Feudalherrn ansehen.
Aber die Johanniter waren keineswegs begeistert, obwohl der Orden auf der Suche war nach einer neuen Heimat. Seit über 7 Jahren, seit die Türken die Ritter aus Rhodos vertrieben hatten, irrten die Johanniter durchs Mittelmeer. Malta aber schien ihnen wenig verlockend. Späher hatten berichtet, das sei eine Insel ohne Bäume und es gäbe nur wenig Trinkwasser.
Malta ist eine der wärmsten Inseln im Mittelmeerraum. Im Sommer sind Temperaturen über 40 Grad Celsius keine Seltenheit, bei hoher Luftfeuchtigkeit. Selbst im Winter haben wir hier oft um die 20 Grad. Sie sehen ja, die Landschaft ist karg und steinig. Malta liegt an der schmalsten Stelle des Mittelmeeres, an der Durchfahrt vom östlichen ins westliche Mittelmeerbecken. Daher auch die große strategische Bedeutung Maltas über die Jahrtausende hinweg.
Die Johanniter zogen trotzdem nach Malta und schickten jährlich als symbolisches Dankeschön einen Falken an den Kaiser in Spanien, den Malteserfalken. Er lieferte den Stoff für abenteuerliche Romane und einen Humphrey Bogart-Film.
Der fette Mann lächelte selbstgefällig. Das sind Tatsachen, mein Bester. Großmeister Villiers de l'Isle Adam ließ diesen fußhohen, edelsteinbesetzten Vogel von türkischen Sklaven anfertigen und schickte ihn an Karl mit einer Galeere unter Kommando eines französischen Ritters namens Cormier. Seine Stimme sank wieder zum Flüstern. Die Galeere hat Spanien nie erreicht.
Eine hübsche Legende. Tatsächlich hatten die Ritter zunächst gar keine Zeit für Prunk und Pracht. Es galt, die Insel zu befestigen, um gewappnet zu sein für einen Angriff der Türken.
Von hier aus haben sie einen guten Blick auf das Fort St. Elmo. Die mächtige Trutzburg wurde von den Kreuzrittern kurz nach ihrer Ankunft auf Malta gebaut, in Erwartung des drohenden osmanischen Angriffs. Es ist eine sternförmige, gewaltige Festung, von der aus beide natürlichen Hafenbuchten kontrolliert werden konnten. Heute ist St. Elmo eine Polizeischule. Sie können aber sonntags vormittags hinein. Da finden immer Paraden in historischen Kostümen statt.
1565 war es soweit. Unter Führung von Mustafa Pascha, Oberbefehlshaber der türkischen Armee, begann die sogenannte große Belagerung Maltas. In der Biografie des Ordens heißt es:
Die Türken erschienen damals mit 202 Schiffen und 48.000 Mann. Zur Verstärkung landete bald danach der berüchtigte nordafrikanische Pirat Dragut mit seinen kampferprobten Truppen.
Der Großmeister der Johanniter, Jean de La Valette, konnte nur auf knapp 600 Ritter und rund 8500 Soldaten zurückgreifen. Und er war schon 71 Jahre alt. Doch La Valette war fest entschlossen, Malta zu verteidigen. Er forderte von den Rittern die Einhaltung ihres Gelübdes. Lieber sterben, als den Glauben verraten.
Über 31 Tage, von Ende Mai bis Ende Juni, lag das Fort St. Elmo unter Feuer. Geschickt hat La Valette die Angreifer an diese Festung gebunden. Der Preis allerdings war hoch. Als die Türken schließlich die letzten Verteidiger niedermetzelten, sollen die Gräben der Festung bis oben mit Leichen gefüllt gewesen sein. Zudem wurde das Fort durch den wochenlangen Beschuss fast vollständig zerstört und musste hinterher wieder aufgebaut werden.
das Fort St. Elmo fiel, aber Malta wurde gehalten. Das lag am Heldenmut der Ordensleute und daran, dass die Angreifer entscheidende Fehler machten. Die Osmanen hatten versäumt, gleich zu Beginn den Hauptsitz der Ritter im Inselinnern, die Stadt Medina, einzunehmen. So konnten die Kreuzritter über diese Stadt Nachschub beziehen und die Verbindung zu Sizilien halten. Als von dort ein kleines Heer den Ordensleuten zu Hilfe eilte, ergriffen die Türken entmutigt die Flucht.
Die Hauptstadt Maltas, La Valletta, wurde nach der großen Belagerung durch die Türken gebaut und nach dem siegreichen Großmeister La Valette benannt. Valletta ist eine der ersten vollständig auf dem Reißbrett entworfenen Städte Europas. Daher auch die schnurgeraden Straßen und repräsentativen Plätze. Entworfen wurde Valletta von einem Festungsarchitekt der Medici, der auch ein Schüler Michelangelos war.
Das christliche Europa war begeistert über den spektakulären Sieg der Kreuzritter, die mittlerweile Malteser genannt wurden, und atmete auf. Um Malta als Bastion gegen künftige Angriffe der Osmanen zu stärken, gaben der Papst, die Könige von Frankreich, Spanien und Portugal namhafte Summen. Damit wurde Valletta gebaut. Die Befestigungsanlagen der Stadt kamen damals einer Art Weltwunder gleich. Sie galten noch Jahrhunderte später als die stärksten der Welt.
Wir stehen jetzt vor der St. John's Co-Cathedral in Valletta. Von außen eine eher unscheinbare Kathedrale, aber Sie werden staunen, wenn wir hineingehen.
Nachdem sich die Ritter auch bei der Schlacht von Lepanto gegen die Türken verdient gemacht hatten, gab es für die Malteser eigentlich nur noch Seeräuber und Strauchdiebe im Mittelmeer zu jagen. Also richteten sie sich auf der Insel ein. Malta wurde zur Schmuck- und Schatzinsel des Ordens.
Wie viel Gold hier in der Kathedrale von Valletta verarbeitet worden ist, weiß wohl niemand genau. An den prächtigen Deckenmalereien hat der Maler Mattia Preti fast 40 Jahre lang gearbeitet. Da oben sehen Sie Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers. Er ist ja der Schutzheilige der Ordensritter. Das Prunkvollste hier in der Kathedrale ist aber natürlich dieser Fußboden. Wohin man blickt, Marmorplatten mit bunten Intarsien. Es sind rund 400. Das sind alles Grabplatten höherer Würdenträger des Ordens. Die Namen stehen jeweils drauf. Das ist eine Art Who is Who des gesamten europäischen Hochadels.
Die Ritter waren landsmannschaftlich organisiert. Noch heute zeugen die sogenannten Herbergen, prächtige Bauten mit bunten Balkons, davon, wo und wie sie gelebt haben. Der ehemalige Palast des Ordensgroßmeisters ist heute Sitz des maltesischen Parlaments. Großmeister Vignacourt war besonders kunstsinnig. Er holte den Maler Caravaggio nach Malta.
Dieses Bild hier ist eins der berühmtesten von Caravaggio, aber auch eines seiner schrecklichsten. Die Enthauptung Johannes des Täufers. Es ist die genaue Darstellung eines grausam vollzogenen Mordes. Der Henker ist gerade dabei, sein Werk mit einem Messer zu vollenden. In die Blutlache, in der Johannes liegt, hat Caravaggio seine Signatur gesetzt. Übrigens musste Caravaggio kurz nach Fertigstellung des Bildes aus Malta fliehen. Er war nämlich ein ziemlicher Hitzkopf, auch durchaus gewalttätig, und hatte Streit mit einem hohen Adligen.
Maler, Bildhauer, Architekten, Wissenschaftler, Geschichtsschreiber wurden beschäftigt auf Malta. Ein Theater wurde gebaut. Der Pomp des Rokoko hielt Einzug. Großmeister Pinto versuchte mit seiner Prachtentfaltung sogar Sonnenkönig Ludwig XIV. Nachzueifern und führte den Orden in eine Finanzkrise. Im Zeitalter der Französischen Revolution ging die Ära der Ritter ihrem Ende entgegen. Von Malta vertrieben wurden sie schließlich von einem Mann, der ganz Europa verändert hat.
Dann kam Napoleon schließlich und behauptete, er wollte nur Wasser tanken. Das fand er dann aber so schön, Malta, dass er die Malteser direkt rausgeschmissen hat.
Erklärt der Präsident des Malteser Hilfsdienstes in Deutschland, Johannes Freier Heeremann von Zeutwig. Napoleon befand sich eigentlich auf der Durchreise nach Ägypten. Mit 400 Schiffen kreuzte er vor Valletta auf. Seine Bitte um Einfahrt in den Hafen, um Frischwasser aufzunehmen, kam einer Aufforderung zur Kapitulation gleich. An seinen Außenminister Talleyrand schrieb Napoleon damals:
400 Ritter und ein Regiment von höchstens 500 Mann sind die einzigen Verteidiger der Stadt La Valletta. Die Einwohner, rund 100.000, scheinen uns wohlgesonnen und verachten ihre Herren, die nicht lange durchhalten können und vor Hunger sterben. Ihr Eigentum in Italien habe ich beschlagnahmt. Mit Malta und Zypern beherrschen wir das gesamte Mittelmeer.
Die Bevölkerung und die französischen Ritter sympathisierten mit den neuen freiheitlichen Ideen aus Frankreich. So musste der erste deutsche Großmeister, Ferdinand von Hompesch, die peinliche Rolle des kampflos Kapitulierenden übernehmen. Die Ritter verließen Malta und zogen in ihre jeweiligen Heimatländer. Ein eigenes Land haben die Malteser seitdem nicht mehr. Aber der Orden ist nach wie vor souverän.
Auf dieses Gebäude hier möchte ich Sie noch unbedingt aufmerksam machen. Es ist nämlich das letzte hier in Valletta, in dem die Nachfolger der Ritter bis heute residieren. Im St. John's Cavalier ist heute die Botschaft des souveränen Malteserordens ansässig. Er wird ja immerhin noch von rund 90 Staaten völkerrechtlich anerkannt. Auch in Berlin gibt's Delegierte des Malteserordens. Der Hauptsitz ist in Rom.
Dass die Malteser bis heute eine wichtige Instanz im öffentlichen Leben sind, liegt aber nicht an diesem besonderen Status, sondern an der Rückbesinnung auf ihre Wurzeln. Der katholische Malteserorden und der evangelische Johanniterorden sind die beiden Nachfolger des ritterlichen Ordens des heiligen Johannes vom Spital zu Jerusalem, der vor fast 1000 Jahren entstand. Der Herrenmeister der Johanniter, Prinz Wilhelm Karl von Preußen, der Enkel Kaiser Wilhelms.
Das Großartige eigentlich an dieser Ursprungskonzeption der Gründer ist, dass es gelang, diese kriegerischen, ritterlichen Herren dazu zu bringen, bescheiden, demütig am Krankenbett zu stehen und zu pflegen. Und das ist, glaube ich, die Tradition, die uns aufgegeben ist und die wir auch mit in diese moderne Zeit tragen müssen und sollen.
Der Orden des heiligen Johannes vom Spital zu Jerusalem war der erste krankenpflegende Orden in der Weltgeschichte. Von Gründer Gerhard ist der Ausspruch überliefert.
Unsere Bruderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist und weil, so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten wollen, dieses Leid geringer, dieses Elend erträglicher zu machen.
Wir stehen hier im Krankensaal des Ordenshospitals in Valletta. Ja, dieser Raum ist tatsächlich 155 Meter lang und 11 Meter hoch. Dieses Krankenhaus war nicht nur eines der größten im 16. und 17. Jahrhundert, es war auch legendär, denn hier stand jedem Patienten ein eigenes Bett zu. Es wurden nicht nur Christen, sondern auch Muslime behandelt und alle Kranken bekamen ihr Essen auf Silbergeschirr. Es gehörte zur Pflicht eines jeden Ritters, regelmäßig hier die Kranken zu bedienen.
Heute leisten die Malteser und Johanniter weltweite Nothilfe im Katastrophenfall, sei es in Haiti, Chile oder Thailand. Sie bauen Basisgesundheitsdienste auf, zum Beispiel in Afrika. Sie sorgen für sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und leisten Entwicklungshilfe, auch in Afghanistan oder im Irak. Und sie kümmern sich bei uns um Behinderte, Alte und Verletzte auf unseren Straßen. Bei Maltesern wie Johannitern zeigen sich die ritterlichen Wurzeln bis heute daran, dass viele Adelige den Orden angehören. Freier Heeremann von Zeutwig ist seit Anfang der 80er Jahre geschäftsführender Präsident des Malteser Hilfsdienstes. Für seine Eltern war klar, dass er Malteser werden würde.
Mein Vater ist Mitglied im Malteserorden gewesen. Und als ich in der letzten Schulklasse war, hatte ich Pfingstferien und meine Mutter sagte mir, du fährst mit den Maltesern nach Lucht Kranke pflegen. Da war ich 19 und habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, aber meine Mutter war stärker und ich saß zwei Wochen später im Zug mit 50 Kranken und 50 Helfern in etwa und musste Kranken pflegen, waschen und alles, was dazugehört. Viele, viele Koffer tragen auch und bin nach einer Woche als begeisterter Malteser zurückgekommen. Das hat mein Leben verändert. Diese Woche hat mich unheimlich geprägt für den Rest meines Lebens.
So wie Freier Heeremann geht es offenbar immer wieder jungen Menschen. In den 600 Jugendgruppen des Malteser Hilfsdienstes in Deutschland engagieren sich rund 9000 Jugendliche. Achtung vor jedem Menschen, Respekt, Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft sind die zentralen Maximen der jungen Malteser. 2008 sind sie für ein Projekt im Nahen Osten neben UN-Generalsekretär Kofi Annan mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet worden.
Ich hoffe, Sie haben bei unserer kleinen Rundtour einen Eindruck bekommen, welch imposante Spuren die Kreuzritter hier auf der Insel hinterlassen haben. Malta selbst wurde nach Napoleon britische Kolonie. Bis 1964, 40 Jahre später, folgte der Beitritt zur EU. Malta gehört bis heute zu den katholischsten Ländern der Erde. Auch ein Erbe der Ritter. Eins haben die Bezwinger der Osmanen aber kurioserweise nicht verhindern können, dass der christliche Gott auf Maltesisch Allah heißt.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an die Übergabe der Insel Malta an den Johanniterorden am 24. März 1530. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Ökonomen und Finanzwissenschaftler Adolf Wagner.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.